Guten Morgen alle miteinander. Was ist das für ein Psalm, oder? Ich höre ihn ja jetzt heute Morgen schon das zweite Mal. Eben hat es mich noch mal mehr ergriffen als sogar beim ersten Hören. Ich weiß nicht, haben wir Songwriter unter uns heute Morgen? Ich weiß nicht, Benny und Andi, habt ihr schon Songs geschrieben oder ihr anderen Musiker oder irgendjemand dabei, der sich damit auskennt, also damit etwas zu schreiben, Gefühlen Ausdruck zu verleihen? Also ich kann euch sagen, David war ein fantastischer Songwriter. Und diese Songs wurden ja in Israel auch tatsächlich gespielt. Die wurden gesungen. Und er hat mit diesem Lied der Gemeinde ein unglaubliches Lied geschenkt. Und ich finde noch heute, wenn man diese Worte hört, hat man das Gefühl, David ist direkt vor einem. Das ist die Kraft von Songs. Du hast das Gefühl, dass der Autor dieser Worte direkt vor dir steht, als würde er heute noch leben. Also David, du bist jetzt beim Herrn, wir danken dir für dieses Lied. Wir danken dem Herrn, dass er ihm diese Worte gegeben hat. Und ich kann euch nur einladen, macht zu Hause, also wir schauen uns heute nur ein paar Verse dieses fantastischen Psalms an. Lest ihn, lernt ihn auswendig. Das ist einer der großartigsten Psalme in der ganzen Bibel, überhaupt der ganzen Worte in der Literatur und Weltgeschichte. Und das sage nicht nur ich als Christ, das sagen auch viele Nichtchristen. Großartige Literatur. Warum konnte David so etwas schreiben? David ist in seinem Leben in unterschiedlichen Richtungen unterwegs gewesen, wie jeder von uns. Da waren gute Zeiten dabei, schwierige Zeiten. Da waren Höhepunkte, Tiefpunkte. Aber David hatte immer wieder bestimmte Stationen, wo er Gemeinschaft hatte mit Gott. Gott war der wichtigste Identitätsgeber seines Lebens. Wisst ihr, wie ich das meine? Also Gott war derjenige, der ihm immer wieder die Richtung gezeigt hat, der ihm auch gesagt hat, wer er ist. Er war die wichtigste Bezugsperson seines Lebens. Und dieser Psalm ist sozusagen die Essenz dieser ganzen Stationen in seinem Leben. Vielleicht auch im Alter geschrieben, wir wissen es nicht. Aber hier kommt alles nochmal zur Sprache, seine ganze Dankbarkeit gegenüber Gott. Und als ich über diese Stationen nachdachte, weil das brauchen wir auch so dringend, habe ich mich an meine Schulzeit erinnert. Und an das Spiel Brennball. Ich weiß nicht, ob ihr Brennball noch kennt. Also in der Schule werden ja immer blöde Spiele gespielt, die wir eigentlich, ansonsten gibt's die Sportarten kaum noch, Völkerball und Brennball. Völkerball habe ich am allerwenigsten geliebt, weil wenn du vorher schon, ich sag mal, nicht besonders der Coole warst in der Klasse, nach dem Völkerballspiel warst du der totale Außenseiter, weil du ständig abgeworfen wurdest. Also, falls es dir auch so geht, gingen Generationen vor euch auch schon den jungen Leuten so. Brennball war ein bisschen besser und ja, ihr werdet gleich sehen, warum ich mich an dieses Spiel erinnere. Ich habe euch hier mal eine Skizze mitgebracht, wie Brennball funktioniert. Zwei Mannschaften, Rot und Blau. Die Blauen stehen im Feld, die Roten stehen an der Seitenlinie. Der Werfer des roten Teams wirft den Ball irgendwo hin. Wir kennen das von Baseball mit dem Schläger. Das ist die Vorform. Hier wird der Ball nur geworfen. Und dann, solange der Ball unterwegs ist und nicht wieder zurück nach vorn geworfen wurde, versucht der Läufer, die Bases zu erreichen. Vielleicht schafft er eine, vielleicht schafft er sogar, weil er gut geworfen hat, zwei, vielleicht sogar drei. Aber im Normalfall braucht es dafür länger. Aber wenn du zwischendurch erwischt wirst, ohne dass du auf einer Base stehst, also ohne dass du safe bist, dann bist du draußen. Und ich fand, das war ein gutes Bild für uns heute Morgen. Ich weiß, dass ihr alle durchs Leben hetzt. Ihr seid bei Base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ihr wollt am liebsten schon zur 3, obwohl ihr noch nicht mal bei der 2 angekommen seid. Man hat so viele Dinge im Kopf, man will so vieles erreichen. Man ist sich oft so unklar über die eigene Rolle dabei und wer man eigentlich ist. Wir sind so oft orientierungslos. Deswegen heißt es an den Bases anhalten, Stoppschild, zur Ruhe kommen, Kontakt aufnehmen mit Gott. Fragen, wer bin ich eigentlich, wo bin ich nochmal hin unterwegs? Was ist das hier, dieses Leben, was ich da führe? Darum geht's auch im Psalm 139. David ist jemand, der angehalten hat und sein ganzes Leben im Spiegel der Gegenwart Gottes betrachtet hat. Und deswegen lade ich euch ein, mit mir heute Morgen auf diese kleine Reise zu gehen. Wir lesen jetzt 6 Verse gemeinsam. Und wenn ich darf, ich bitte euch darum, steht doch mal mit mir auf. Wir wollen diese Verse gemeinsam lesen. Ich lese mal einen Halbvers und dann sprecht ihr mir laut nach. Und wenn ihr aufstehen könnt, ist das super. Ich lese uns Psalm 139. Herr, du durchforschest mich und du kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich. Und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Amen. Wir setzen uns wieder. Dankeschön. Ich nehme euch mit in drei kleine Gedanken zu diesem fantastischen Auftakt im Psalm 139. Das Erste, was mich so angesprochen hat, ist, es ist einer da, der erforscht dich. Ist das nicht erstaunlich? Es ist einer da, der erforscht dich. Also ganz selten einmal finden wir Menschen in unserem Leben, in unserer näheren Umgebung, die haben so ein Interesse an uns, dass sie uns erforschen möchten. Die lieben uns. Und die machen sich auf eine lange Reise mit uns. Manche können das vielleicht über ihren Ehepartner sagen. Andere haben einen besten Freund, eine beste Freundin oder einen Bruder oder eine Schwester. Leute, haltet euch diese Personen warm. Denn da schlägt das Herz Gottes, wenn wir einander erforschen. Und das Großartige ist, es gibt niemanden, der uns so gerne erforscht wie der lebendige Gott. Und das ist wichtig, dass wir uns das in einer manchmal auch ziemlich gnadenlosen Welt noch mal vor Augen halten. Weil in unserer Welt ist es so, alles, was nicht so richtig spannend ist, und die allermeisten von uns sind ja Normalos, die bekommen wenig Redezeit und wenig Aufmerksamkeit. Und manchmal denken wir sogar selber von uns, naja, so spannend bin ich nicht. Und wir befürchten es, dass auch andere das über uns sagen könnten, also diese Person zu erforschen, das lohnt sich nicht, da ist nicht so viel hinter. Versteht ihr, das ist der Kern, der Anfangsgedanke von Psalm 139, die Entdeckung von David. Ich bin Gott so wertvoll, dass er mich von Anfang an erforscht hat. Er ist ein Fan von mir. Und dafür brauche ich keinen spannenden Lebensentwurf zu haben. Ich finde das so interessant. Ich glaube, dass manchmal auch so unsere ganzen Aktivitäten in den sozialen Medien, zum Beispiel bei Facebook, wo wir uns selber präsentieren, das ist eigentlich so ein Ausdruck davon, dass wir wertgeschätzt und gesehen werden wollen. Wir haben so eine tiefe Sehnsucht da in uns. Und David hat entdeckt, dass Gott derjenige ist, der ihn so sehr wertschätzt und der sich für ihn interessiert. Gott ist ein Erforscher meines Herzens. Ich möchte euch jetzt mal von vorne was sagen. Es ist unglaublich, dass ich das sagen kann. Wisst ihr was? Gott interessiert sich für Bastian Meyer. Kann man sowas sagen? Ja. Gott interessiert sich für Cornelius. Gott interessiert sich für Gerd. Und wie du auch immer heißt. Er ist ein Fan von dir. Er beobachtet dich schon ein Leben lang. Und er macht das nicht nur, weil er rollentechnisch dazu gezwungen ist. Manche junge Leute haben mal zu mir gesagt, ja, eigentlich mag mich keiner. Dann habe ich manchmal gesagt, ja, aber deine Eltern mögen dich doch. Ja, sagt dann ein junger Mensch. Ne? Ja, die sind dazu verpflichtet. Das ist denen angeboren, dass die mich lieben. Aber wie genial ist das, wenn du jemanden hast, der aus freien Stücken dich wertschätzt und dich erforschen möchte. Gott macht das aus freien Stücken. Der macht das nicht nur, weil er dich geschaffen hat und dein Vater im Himmel ist. Ich glaube, dass manchmal wir das glauben. Wir denken, naja, der liebt mich, aber nicht, weil ich es verdient hätte oder weil ich so interessant wäre. Das ist ein totaler Irrtum. Gott hat so viel Spannendes, was er in dir sieht. Und was er aus dir machen möchte, das hat so viel Potenzial. Und das ist die Homebase von David. Gott ist wirklich an ihm interessiert und der Junge hat das geglaubt. Ich bin davon überzeugt, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Warum war David so ein mutiger Mann? Warum hat er so ungewöhnliche Sachen gemacht? Warum hat er sich so viel zugetraut? War der so viel besser als du oder ich? So viel klüger oder irgendwie was? Nee. Er hat einfach gewusst, dass Gott ihn liebt. Und dass jemand, der geliebt ist und der so wertgeschätzt ist, dass der sein Leben auf die Reihe kriegt und dass der sich was zutrauen kann. Und das ist das Bewegende und auch ein Stück weit der Schlüssel für diesen Psalm. David wusste, er kennt mich ganz genau. Und zwar auch noch mehr, als es Menschen tun. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, ja, ich habe so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe in meinem Leben, bin ich so vielen Leuten begegnet, die haben sich nicht für mich interessiert. Ich war immer nur uninteressant. Ich wurde immer ausgegrenzt, vielleicht sogar übersehen oder vergessen. Das hat David alles erlebt. Habt ihr noch den kleinen David vor Augen, als er erwählt wurde, König zu werden? Wer hat da wieder mal, oder wer hat ihn da vergessen? Das war sein eigener Vater. Es kommt mehrere Worte mit Fair vor, die werde ich euch ganz zum Schluss nochmal nennen, im Alten Testament, in der Geschichte von David. Vergessen, verachtet, verlassen. Das erleben Menschen. Das tun auch Menschen anderen Menschen an. Und vielleicht geht dir das auch so, dass du heute Morgen sagst, ja, das ist meine Lebensgeschichte, darunter leide ich. Aber dann will ich dir jetzt etwas sagen. David hat sich gestürzt auf diese Homebase seines Lebens. Das ist die Beziehung zu Gott. Und er hat das empfangen. Er hat nicht nur theoretisch darüber geredet, sondern er hat diese Liebe Gottes wirklich gespürt und empfangen. Das ist der Safe Place, den du immer wieder ansteuern musst. Und das Tolle an diesem Safe Place ist, und das merkt man auch in dem Psalm 139, in dem Moment, wo du bei Gott zur Ruhe kommst, fängst du an, dein Spielfeld zu verstehen. Ich habe das Spielfeld hier ja noch eingeblendet. Wenn jemand dein Leben betrachtet mit solchen liebenden Augen, so interessiert, so darauf ausgerichtet, dir Gutes zu tun, dann erkennst du plötzlich dein Leben realistisch. Du siehst die Chancen, du siehst die Probleme, aber du siehst die Chancen, das Gute, die Möglichkeiten. Und das hat David beherrscht und er hat angefangen, sein Spielfeld zu verstehen. Dafür müssen wir natürlich erstmal wissen, wer wir selber sind. Mir sind nochmal so die Zeilen, diese berühmten Zeilen, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, von Martin Buber in die Hände gefallen, jüdischer Religionsphilosoph. Der hat darüber ja auch nachgedacht, wer wir sind. Und er hat folgende Antwort gefunden. Er hat gesagt, wir können eigentlich gar nicht wissen, wer wir sind, ohne ein Gegenüber. Da ist was Wahres dran. Wir sind immer etwas im Gegenüber zu einem anderen Wesen. Und ursprünglich, sagt Martin Buber, kannst du nur etwas sein im Gegenüber zu Gott. Nur dann erkennst du, wer du bist, mit deinen Grenzen, mit deinen Schwächen, aber auch mit deinen Stärken und mit deinen Möglichkeiten. Das hat David kapiert. Das ist das Erste, was mich hier so begeistert an dieser Geschichte. Das Zweite, einer durchschaut mich. David schreibt das hier so wundervoll. Er sagt, ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe. Ist eigentlich egal, was ich mache. Du bist immer da. Du kennst schon meine Gedanken von ferne. Bevor ich die überhaupt gedacht habe, sind die dir schon bekannt. Oder du weißt schon, dass ich sie gleich denken werde. Wunderschön, wie er das beschrieben hat. Und hier sind drei Verben drin, die habe ich mir für mich nochmal dick unterstrichen. Gott versteht und er sieht und er weiß. Es gibt Momente im Leben, da können wir total die Orientierung verlieren. Können wir auch den Glauben an uns selber verlieren. Da fühlen wir uns total unverstanden und einfach falsch in uns selbst. Und wenn dir das passiert, das ist auch eine ganz persönliche Erfahrung, das will ich dir ja einfach auch mal so bekennen heute Morgen. Wenn dir das passiert, dann gibt es nur einen Ort, wo wieder Ordnung hineinkommt in dein aufgescheuchtes Herz. Und das ist in der Gegenwart Gottes. Er versteht dich. Er weiß um dich. Und das tut er alles, nur um damit das Beste für dich zu tun. Gott würde diese Dinge nie missbrauchen. Manche Leute finden nämlich diesen Psalm bedrohlich. Das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Manche Leute lesen Psalm 139 und sagen sich, oh, so dicht, wenn Gott mir so dicht kommt, wenn der alles von mir weiß. Und wir so mit unserer lutherischen, pietistischen Prägung, wir lesen diese Worte manchmal auch so. Gott ist überall. Er kontrolliert dein Leben. Das ist total falsch, das so zu lesen. David meint das Gegenteil. Spürt ihr den Geist, der in diesen Worten ist? Du weißt das alles, du verstehst mich. Ich gehe oder liege, du bist um mich, du siehst alle meine Wege. Das ist jemand, der nur Gutes für uns will. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir kennen das anders in den Zeiten, in denen wir heute leben. Wir leben ja in einer digitalen Welt. Da werden laufend Infos über uns gesammelt, ne? Überall. Alle sammeln Infos, aber die Absichten dahinter sind nicht gut. Die Absichten sind, dass jemand uns zu etwas manipulieren oder instrumentalisieren möchte. Manchmal gehen auch Menschen so mit uns um. Ich habe gestern Abend noch bei Big Brother reingeguckt. Okay, ich frage jetzt mal, wer von euch guckt Big Brother? Ich wusste, dass sich da keiner meldet. Das guckt nämlich eigentlich gar keiner, aber leider wird das nicht abgesetzt. Scheinbar guckt das doch jemand. Also Big Brother, da werden irgendwie 10 Leute in irgendeinen Container gesteckt und dann gucken alle Kameras 2 Wochen darauf, wie die sich gegenseitig einen Kopf kürzer machen und sich blamieren und sich fertig machen. Ich habe bei manchen Christen den Eindruck, sie haben von Gott die Vorstellung, also dass er ihr Leben genau beäucht und wenn das dann verkehrt ist, dann hackt er auf einem rum und dann macht er einem Türen zu und bestraft einen. Das ist eine total falsche Herangehensweise an den Blick Gottes. So sieht Gott dich nicht. Und so würde er auch niemals mit seinen Kindern umgehen, sondern alle Informationen, die er über dich hat, sind die Informationen eines Vaters über seinen Sohn. Sind die Informationen eines Freundes, der seinem besten Freund helfen will. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das klar machen. Bei David ist das zu spüren, diese ungeheure Intimität in seinen Worten. Einer durchschaut mich. Und jetzt möchte ich dir mal sagen, ja, Gott durchschaut dich, mein Lieber. Das ist jetzt heute die gute und die schlechte Nachricht gleichzeitig. Aber weißt du, was das Wichtige ist? Das Wichtige ist, er durchschaut dich, aber er möchte mit dir ins Gespräch darüber kommen, damit du einen neuen und guten Weg einschlagen kannst. Er wird dich niemals dafür verurteilen, sondern er möchte, dass du zu ihm kommst mit diesen Dingen, die in deinem Leben verkehrt laufen. Du brauchst keine Angst vor ihm zu haben. Er ist in deiner Nähe, um dich zu segnen. Und das ist der dritte Gedanke. Von allen Seiten umgibst du mich, schreibt David dann. Also ich habe mir so gedacht, ja, manchmal kann einem die Nähe Gottes auch auf die Nerven gehen. Auch die Liebe kann einem auf die Nerven gehen. Als ich ein kleiner Junge gewesen bin, da habe ich mir irgendwann mit 12 Jahren mal überlegt, dass ich jetzt gerne mal rauchen möchte. Ich wusste, wo in unserem Ort der Zigarettenautomaten ist und ich wusste auch, was ich kaufe. Eine Schachtel Lux, die gibt's heute gar nicht mehr. Fand ich cool, irgendwie so Lux. Wollte ich mal rauchen. Ich hatte mir meine 5 Mark zurechtgelegt oder 4 oder wie viel die damals gekostet haben. Ihr merkt, ich bin alt, war noch die alte Währung, also war vor eurer Zeit. Und dann wollte ich lustigern, aber mir fehlte eines noch und zwar ein Feuer. Feuerzeug oder Streichhölzer. Also bin ich zu Oma und Opa in die Küche gelaufen und wusste, da in der Schublade, da sind die Streichhölzer, dann nehme ich die raus. Dann kam mein Opa rein, sah mich an der Schublade stehen und fragt mich, was willst du denn mit den Streichhölzern? Willst du rauchen? Ich denke, das darf wohl nicht wahr sein. Woher weiß der das? Ich meine, A, woher weiß er überhaupt mit den Streichhölzern? B, wenn er das weiß, ich könnte doch alles Mögliche damit machen. Jetzt so im Nachhinein denke ich, nee, alles Mögliche kann man damit nicht machen. Also so schlau war mein Opa dann auch nicht. Aber als Junge kam mir das unglaublich vor, dass der Mann genau wusste, dass ich jetzt rauchen gehen wollte. Wisst ihr, Liebe kann auf die Nerven gehen. Wenn du gute Freunde hast oder Menschen, die dich lieben, werden die dir Sachen auf den Kopf zusagen und dann willst du das nicht. Und manchmal ducken wir uns dann weg. Aber das ist nicht, dass diese Leute dich nicht lieben. Im Gegenteil, sie lieben dich ganz besonders. Wir möchten Gott manchmal nicht so nah an uns haben. Und was wir dann machen, ist immer dasselbe. Wir verstecken uns. Für Kinder gehört das Versteckspielen zu den ersten spielerischen Übungen, an denen sie richtig Spaß haben. Was steckt dahinter? Irgendwann will sich das Kind mal dem Blick von Papa entziehen. Das ist eine geniale Sache. Einfach mal nicht gesehen werden. Jeder von uns hat das in seiner Kindheit so gemacht. Übrigens, als Erwachsene spielen wir dieses Spiel auch immer noch. Wir spielen es hervorragend, aber wir glauben nicht, dass es so ist. Wir verstehen es nicht. Aber als Kind machst du diese Erfahrung. Und meistens ist das, was dann da ohne die Eltern passiert, auch nicht besonders toll. Weil für den Moment freut man sich als Kind, dass man nicht gesehen wird und dann kommen einem auch schon Blödsinn in den Kopf. Und trotzdem gehört das dazu. Wisst ihr, schon auf den ersten Seiten der Bibel werden wir Zeugen eines äußerst merkwürdigen Versteckspiels. Und in dem Augenblick, in dem die ersten Menschen sich ihrer Schuld Gott gegenüber bewusst werden, da verstecken sie sich. Da heißt es, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Das ist immer unser Reflex. Wir sehen das an uns selber. Wir schämen uns dafür. Wir sind schuldbeladen. Und dann denken wir sind wertlos. Das sagt uns die Sünde. Und dann verstecken wir uns. Und laufen vor Gott weg. Und jetzt hat David eine Erfahrung gemacht. David hat die Erfahrung gemacht, das ist der größte Blödsinn, den du nur machen kannst. Also die Vorstellung, ich habe jetzt gesündigt, in meinem Leben ist alles falsch und jetzt mag Gott mich nicht mehr oder sowas, ich renne jetzt weg. Das ist ein totaler Blödsinn. Das geht gar nicht, hat David festgestellt. A. Und B. Ich brauche es auch gar nicht. Weil Gott nicht mein Gegner ist, sondern Gott liebt mich und ich kann in seiner Gegenwart über das, was mich da quält, sprechen. manchmal von hier vorne ist das so ein Punkt, den ich gerne weitergebe. Ist ja auch für eine Gemeinde, ist das wichtig, dass wir so miteinander umgehen. Wir sind hier nicht die Gemeinschaft der Weißen Westen. Wenn wir das glauben, am Sonntag hier so ein bisschen Schau laufen und jeder zeigt mal, wie gut es läuft und wie erfolgreich wir im Glauben unterwegs sind, dann verfehlen wir die Definition von Gemeinde. Gemeinde ist Gemeinschaft von Sündern. Also, Gott weiß, dass ihr Sünder seid. Da könnt ihr mir überhaupt nichts vormachen. In diesem Raum ist alles voller falscher Gedanken, voller falscher Wege. Der Pastor vorne ist der Allerschlimmste. Frag mal meine Frau. Nee, fragt sie lieber nicht. Das ist so. Aber gerade weil das so ist, sind wir in Wahrheit hier, weil wir nämlich am Tisch unseres Herrn zusammenkommen. Am Vater, beim Vater, der uns von ganzem Herzen liebt, der uns unsere Fehler nicht ankreidet, der uns dafür nicht verurteilt, sondern der uns umgibt ein ganzes Leben lang, uns auf einen guten Weg führen will. Und das finde ich so wunderbar hier bei diesem Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich habe mir das für mich mal so aufgeschrieben, was das bedeutet. Also von allen Seiten, oben, unten, rechts, links, unten. Gott ist der Boden, das Fundament, auf dem ich stehe. Stell dir das mal vor. Er ist unter dir. Er hält dich. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Von diesem Boden aus kannst du gut ins Leben durchstarten. Gott ist über dir. Über dir. Da habe ich für mich so gedacht, das bedeutet, du kannst mit Hoffnung in die Zukunft blicken. Nichts ist unmöglich. Du kannst das schaffen, dein Leben auf die Reihe zu kriegen. Das kann dir gelingen, weil wir können hoffnungsvoll ihm entgegenblicken. Gott ist unser Heil, heißt es mal. Jesus Christus ist unser Heil. Und er ist auch rechts und links an unserer Hand dabei, bei allem, was wir tun. Er umgibt uns. Und diese Erfahrung hat David gemacht und es hat ihn nicht mehr verängstigt, sondern es hat ihn nur noch gefreut. Weil er begriffen hat, er hat Gott durchschaut. Wisst ihr, dass wir Gott durchschauen dürfen in Jesus Christus? Er liebt uns. Er liebt uns so sehr, dass er diese ganzen Sünden nicht uns angekreidet hat, sondern sich selbst. Denn Jesus ist nichts anderes als Gott selbst. Gott ist am Kreuz für deine Schuld gestorben. Gottes Liebe ist so groß, dass sein Zorn uns keine Angst in diesem Sinne mehr machen muss. Sondern er hat die Strafe auf sich genommen. Merkt ihr was? Also diese Hand Gottes, die uns festhält, das kann uns auch mal beunruhigen, aber in Wahrheit ist diese Hand Gottes ein Schutz. Viola und ich, wir gucken sehr gerne die Krimiserie Monk. Wer von euch kennt Monk, habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Also Adrian ist ein Privatdetektiv der besonderen Art. Er ist voll neurotischer Störung. Also der Typ hat tausende von Phobien und eigentlich ist er in seinem Leben total minder bemittelt. Er kann fast nichts alleine, aber er ist ein hervorragender Privatdetektiv. Und das gibt oft schöne Situationen. Und eine Situation, habe ich mich jetzt erinnert bei diesem Thema, Adrian Monk hat auch Klaustrophobie, Platzangst. Und einmal ist er mit einem anderen Patienten, der auch Klaustrophobie hat, wird er von einem Verbrecher in einen Kofferraum gesperrt. Und nun hängen diese beiden in diesem Kofferraum und sind völlig verzweifelt. Und dann versuchen sie sich irgendwie vorzustellen, dieser Sache was Gutes abzugewinnen. Und dann kommen diese typischen Psychiatersprüche, stellen Sie sich vor, das ist eine Tür, öffnen Sie die Tür. Aber zu der Tür haben sie beide immer keinen Schlüssel dabei. Deswegen funktioniert das nicht. Und dann hat aber Adrian Monk eine Idee und die ist fantastisch. Plötzlich kommt ihm ein Gedanke. Dieser Kofferraum, in dem wir eingesperrt sind, das ist ja gar kein Gefängnis für uns. Das ist ja ein Schutzraum. Denn dann müssen ja die Keime und die anderen Phobien, die müssen ja draußen bleiben. Und dann sagt Adrian, ich gehe seit 12 Jahren in die psychologische Behandlung. Und sowas musste kommen, damit ich einen Durchbruch erziele. Ja, manchmal sind Phobien Schutzräume. Okay, das ist ein anderes Thema. Ich möchte das auf Gott anwenden, mit aller Vorsicht. Wisst ihr, weil ihr könntet jetzt sagen, wenn du das auf Gott anwendest, dann meinst du, Gott ist nur so eine Idee, die uns vertrösten soll. Nee. David hat einmal Gott so erfahren, er hat gesagt, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Wenn ich in diesem Schutzraum Gottes bleibe, eröffnet er uns Türen, er schickt uns in die Freiheit. Er gibt dir Kraft. Das ist nicht nur ein Tipp, um irgendwie zu überleben in den Kofferräumen deines Lebens, sondern das ist die Wahrheit, dass Gott dich befreit und dass er dir Kraft gibt und dass er dich segnen möchte. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Ich freue mich auf diese Zeit, die wir jetzt miteinander haben werden. Aber nehmt doch jetzt das Abendmahl mal als so eine Homebase. oder als ein, überhaupt als eine Base, als ein Ort der Begegnung mit Gott. Weil wisst ihr, was ist Abendmahl anderes, als sich dieser Tatsache wieder bewusst zu werden, dass er dich annimmt und liebt. Und von dieser Basis aus, von dieser Stark, von diesem Fels der Liebe aus, kannst du alles schaffen. Dort bist du angenommen. Und das feiern wir am Abendmahl. Kinder kommen am Tisch des Vaters zusammen. Der Vater schenkt ihnen alles, was sie brauchen und sagt, es ist egal, wie du kommst. Du bist geliebt. Ich freue mich auf die Zeit, die wir gleich miteinander haben werden.